Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt im Katechismus wieder mit dabei sind. Der Katechismus der katholischen Kirche. Hier findet man die authentische Stimme der Kirche, die authentische Lehre der Kirche. Dieser Katechismus, das wird ausdrücklich in der apostolischen Konstitution gesagt vom heiligen Johannes Paul II. Er hat mit dieser apostolischen Konstitution Fidei Depositum, das Glaubensgut, könnte man übersetzen, der Kirche. Johannes Paul II. Hat den Katechismus der katholischen Kirche, wie er uns jetzt vorliegt, so promulgiert. Und in dieser apostolischen Konstitution Fidei Depositum, diesem Schreiben, das mit der Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche verbunden war, würdigt er ausdrücklich den Weg zu diesem Katechismus der katholischen Kirche, den das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eröffnet hat. Diese größte je dagewesene Bischofsversammlung der Kirchengeschichte, die den Glauben der Kirche in der heutigen Welt verkünden wollte. Ein Jahrhundertereignis, das Zweite Vatikanische Konzil. Vor 55 Jahren, 1965, schloss es. Und es ist natürlich bei Radio Horeb immer wieder Thema, so auch heute. Wir hören die Fundamentaltheologin Dr. Margarete Eirich, das Zweite Vatikanische Konzil, ein Jahrhundertereignis.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, manche von Ihnen könnten sich vielleicht fragen, wieso ein Konzil, das vor mehr als 55 Jahren tagte, so wichtig für heute sein soll. Wieso ist es so wichtig? Es ist das bisher letzte der 21 ökumenischen Konzilien der römisch-katholischen Kirche. Ökumenisch meint hier allumfassend. Noch nie sind wohl so viele Bischöfe aus der ganzen Welt zusammengekommen. Natürlich geht das heute wesentlich einfacher als früher. Es war das zuletzt stattgefundene große Konzil, bei dem wirklich wichtige, bedeutende Lehrentscheide verabschiedet wurden. Es hat ein neues Kirchenbild eingeleitet, das ständige Diakonat eingeführt, das Laienapostolat hervorgehoben und maßgeblich Neuerungen wie die Einführung einer Liturgie für die Jungfrauenweihe, ein neues Messbuch und vieles mehr angestoßen. Es gäbe hier noch sehr viel aufzuzählen. Manchmal hört man Stimmen, es solle bald ein neues allgemeines Konzil geben. Die ebenfalls angestoßenen, inzwischen regelmäßig stattfindenden Bischofssynoden sind ja wesentlich kleiner. Nicht alle Bischöfe, sondern lediglich einige wenige Vertreter eines Landes dürfen daran teilnehmen. Ich selbst habe auf diese Rufe nach einem dritten Vatikanischen Konzil bisher mit einer Gegenfrage geantwortet. Ist es nicht wichtiger, die angestoßene Erneuerung umzusetzen? Ist unsere Kirche denn bereits eine Kirche des Konzils? Ich meine, nein. Es liegt noch viel vor uns. Doch wenden wir uns diesem bedeutenden kirchengeschichtlichen Ereignis einmal genauer zu. Es war ein glanzvoller Tag, als am 11. Oktober 1962 mit einem feierlichen Einzug von über 2000 Konzilsvätern in die Basilika St. Peter zu Rom das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet wurde. So beschreibt Papst Benedikt XVI. Im Rückblick den Beginn dieses Jahrhundertereignisses, das er selbst nicht nur erlebte, sondern auch entscheidend mitprägte. Für die einen brachte dieses Konzil in seinem Ergebnis zu viel, für andere zu wenig des Neuen. Wieder andere meinten, nun beginne eine Zeit ständiger Veränderungen. Papst Johannes Paul II. Nannte es die große Gnade für die Kirche des 20. Jahrhunderts. So in Novo Millenio in der Junte in der Nummer 57. Sein Nachfolger bezeichnete es sogar als Chance für eine große Kraft für die stets notwendige Erneuerung der Kirche. Es wurde von Papst Johannes dem 23. für den 11.10.1962 nach Rom einberufen und von ihm sowie seinem Nachfolger Papst Paul dem 6. bis zu dessen Abschluss am 8.12.1965 geleitet. 16 Dokumente, darunter 4 Konstitutionen, 3 Erklärungen sowie 9 Dekrete gingen daraus hervor. Nun zur Vorgeschichte, dem Aufkommen verschiedener Bewegungen. Nach der Vertagung des Ersten Vatikanischen Konzils im Jahre 1870 hatte sich die Meinung ausgebreitet, dass mit der Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit und des Primats die Zeit für Konzilien beendet sei und diese ihre Funktion im Leben der Kirche verloren hätten. Doch angesichts des spürbaren Wandels in der Gesellschaft, in der das Christentum als prägende Kraft ihren Einfluss zu verlieren schien, lag eine allgemeine Erwartung in der Luft. Eine neue theologische Strömung aus Frankreich, Nouvelle Théologie, versuchte mit geschichtlichem Denken aus den Quellen des Christentums, der Heiligen Schrift und den Kirchenvätern, die Theologie zu erneuern. Darüber hinaus drängten verschiedene Bewegungen auf Veränderungen hin. Aus der seit dem 19. Jahrhundert existierenden Bemühung, die Liturgie besser zu verstehen und zu deuten, um geistlich aus ihr zu leben, ging eine liturgische Bewegung hervor. Als Initialzündung für diesen Aufbruch unter dem Leitwort »Tätige Teilnahme« wird die programmatische Ansprache des Benediktiners Lambert Bourdieu beim Belgischen Katholikentag am 23.09.1909 in Mecheln gesehen. In Deutschland wird die liturgische Bewegung meist mit Romano Guardini in Verbindung gebracht. Die wichtigste Frucht der liturgischen Bewegung war der Volksschott, ein Messbuch für das Volk mit einer deutschen Übersetzung der lateinischen Messtexte. Eine weitere Erneuerung des Glaubens erwuchs aus einer Neubesinnung auf die in die jeweilige Landessprache übersetzte Heilige Schrift. Diese Bibelbewegung wurde durch Bibelpastoral, Bibelfrömmigkeit und biblische Reisen maßgeblich angestoßen. Entscheidend in einer Ablösung der Neuscholastik wirkte die patristische Bewegung mit. Sie suchte, die Kirchenväter wieder neu für die Theologie zu erschließen. Auch wenn diese Bewegung nicht mit einem Stichwort in den Lexika zu finden ist, wirkte sie doch nachdrücklich auf eine Erschließung der Quellen hin. Darüber hinaus entwickelte sich eine ökumenische Bewegung, die versuchte, für alle Unternehmungen der Kirche und kirchlichen Gemeinschaften Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und Trennendes zu überwinden, um wieder zu einer sichtbaren Einheit zu gelangen. Auch dieses Bestreben wurde ausdrücklich vom Konzil aufgegriffen und in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium 15 und dem Ökumenismusdekret Unitatis Red Integratio 2 gewürdigt. Alle diese Bewegungen und theologischen Strömungen bildeten den Nährboden für das Konzil. Ich wiederhole nochmal, welche Bewegungen das waren. Die liturgische Bewegung, die patristische Bewegung, die Bibelbewegung und die ökumenische Bewegung. Auf diesem Hintergrund schien es dem Papst an der Zeit, das Leben der Kirche zu erneuern. Bereits zuvor hatte es Pläne für ein Konzil gegeben. Johannes der 23. griff diese nun auf. Am 25.01.1959 zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen in St. Paul vor den Mauern kündigte er zur Überraschung aller ein allgemeines Konzil der Weltkirche an. Bereits im Sommer 1959 wurden alle Bischöfe, katholische Fakultäten und Orden aufgefordert, Vorschläge für ein Programm einzureichen. Es folgten 3 Jahre arbeitsreicher Vorbereitung, bei der erforscht wurde, wie es um den Glauben, das religiöse Leben und die Kraft des Christlichen stehe. In mehreren Vorbereitungsetappen wurden durch einberufene Kommissionen über 70 Entwürfe ausgearbeitet. Inzwischen war auch die Namensgebung Vatikanum II durch Papst Johannes dem 23. erfolgt. Es sollte somit nicht eine Weiterführung des Ersten Vatikanischen Konzils sein. Auch das angekündigte Ziel versprach Neues. Waren frühere Konzilien eher mit kontroversen Glaubensfragen und deren Klärung beschäftigt, sollte dieses Konzil als ein pastorales Ereignis für die ganze Kirche im Übergang in ein neues Zeitalter einen völlig anderen Schwerpunkt haben. In seiner Eröffnungsansprache wünschte Johannes der 23., das Konzil solle nicht Verurteilungen aussprechen, sondern den Menschen helfen, den wahren Glauben besser zu verstehen. Als Beginn wurde der 11.10.1962 bestimmt, der damalige Festtag der Gottesmutter Mariens. Um die Arbeit des Konzils ihrer mütterlichen Güte anzuvertrauen und ganz in das Geheimnis Jesu zu verankern. Die Versammlung bot schließlich ein eindrucksvolles Bild der weltumspannenden Kirche mit Konzilsvätern, außerdem Beobachtern von anderen Konfessionen, theologischen Beratern und geladenen Gästen. Es waren 1041 Europäer, 956 Amerikaner, 379 Afrikaner und über 300 Asiaten. An diesen Zahlen sehen Sie einerseits die große und weltumspannende Teilnehmerschaft und zugleich auch einen gewissen europäischen und amerikanischen Schwerpunkt, der sich sicherlich aktuell mit unserem lateinamerikanischen Papst verlagert. Papst Benedikt XVI. Beschreibt diesen Tag im Rückblick wie folgt. Es war beeindruckend, die Bischöfe aus aller Welt, aus allen Völkern einziehen zu sehen. Ein Bild der umfassenden Kirche Jesu Christi, in der sich die Völker der Erde in seinem Frieden vereinigt wissen. Schnelle Nachrichtenübermittlung und erleichterte Verkehrsverhältnisse hatten eine derart weltumspannende Kirchenversammlung ermöglicht. Sie war so umfassend wie nie zuvor. Nicht nur die Welt war eine geworden, sondern auch die Kirche. Die erste Sitzungsperiode begann mit der Diskussion des vorbereiteten Entwurfs zur Liturgie, gefolgt von Quellen der Offenbarung, soziale Kommunikationsmittel und Einheit der Kirche. Die Entwürfe wurden intensiv diskutiert und immer wieder Alternativen ausgearbeitet. Mit dem überraschenden Tod von Papst Johannes dem 23. am 3.6.1963 brach das Konzil jäh ab. Doch wider Erwarten setzte der neu gewählte Papst nur 3 Monate nach seiner Wahl am 29.09.1963 eine neue Sitzungsperiode an. In der Eröffnungsrede benannte Papst Paul VI. 4 Zielsetzungen des Konzils: die Darstellung der theologischen Lehre von der Kirche, die Erneuerung der Kirche, die Förderung der Einheit der Christen und den Dialog mit der modernen Welt. Es war ein noch nie dagewesener Umfang an Texten. Am Ende der von Paul VI. Neu eröffneten 2. Sitzungsperiode wurden am 4.12.1963 die ersten beiden Dokumente verabschiedet: die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium und das Dekret zu den sozialen Kommunikationsmitteln Inter Mirifica. Es folgten weitere intensive und schwierige Beratungen. Die 3. Sitzungsperiode erstreckte sich vom 14.09. bis 21.11.1964. Sie wurde mit der feierlichen Verabschiedung der dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, des Dekretes zum Ökumenismus Unitatis Rit Integratio sowie des Dekretes über die katholischen Ostkirchen Orientalium Ecclesiarum geschlossen. Die letzte 4. Sitzungsperiode dauerte vom 14.09. bis 8.12.1965. Sie brachte umfassende Ergebnisse. Am 28.10.1965 wurden die Dekrete über die Erneuerung des Ordenslebens, Perfekte Caritatis, zur Priesterausbildung, Optatam Totius, über die Hirtenaufgabe der Bischöfe, Christus Dominus, sowie das Schreiben über die christliche Erziehung, Gravissimum Educationis, verabschiedet. Am gleichen Tag wurde zudem die Erklärung über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen Nostra Aetate verabschiedet, die sich auch eingehend mit dem Judentum befasst. Am 18.11.1965 folgte die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, die Verbum, die erstmals in der Konzilsgeschichte ausführlich über das Wort Gottes und die Heilige Schrift spricht. Um dem Wirken des Gottesvolkes, das gesandt ist, um die Welt mit ihren Gaben zu durchdringen, mehr Gewicht zu verleihen, wurde am gleichen Tag das Dekret über das Apostolat der Laien, Apostolicam Actuositatem, verabschiedet. Inzwischen neigte sich das Konzil dem Ende zu. Am 7.12.1965 wurden die Erklärung über die Religionsfreiheit, Dignitatis Humanae, das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche, Ad Gentes, das Dekret zum Dienst und Leben der Priester, Presbyterium Ordinis, sowie die Pastoralkonstitution, die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, angenommen. Ein weiteres bedeutendes Ereignis erfolgte an diesem Tag. Zeitgleich wurde in Rom und Istanbul die Aufhebung der 1054 ausgesprochenen gegenseitigen Exkommunikation beider Kirchen, der römisch-katholischen sowie der orthodoxen Kirche, verlesen. Mit einer Genehmigung aller vorherigen Synodenbeschlüsse wurde das Konzil am darauffolgenden Tag, dem 8.12.1965, durch einen feierlichen Abschlussgottesdienst beendet. Den feierlichen Abschluss des Konzils markierten kurzgefasste Botschaften, die der Papst an Regierende, Wissenschaftler, Arbeiter, Frauen, Künstler, Jugend sowie die Gruppe der Armen, Kranken und Leidenden richtete und ausgewählten Repräsentanten überreichte. Ein Auszug aus der Botschaft an die Jugend lautet: Die Kirche hat 4 Jahre daran gearbeitet, ihr Gesicht zu verjüngen, um besser den Absichten ihres Gründers Christus zu entsprechen, der ewig jung und lebendig ist. Am Ende dieser eindrucksvollen Revision de vie, also Lebenserneuerung, wendet sie sich an euch. Besonders für euch, die Jugend, hat die Kirche mit ihrem Konzil ein Licht entflammt, ein Licht, das die Zukunft erhellen soll, eure Zukunft. Soweit die Botschaft an die Jugend. Ein kurzer Einblick in den historischen Moment der ersten Abstimmung am 4.12.1963, also zu Beginn der ersten Abstimmung, ist uns vom Konzilsvater, dem damaligen Mainzer Bischof Hermann Volk, überliefert. Er berichtet, dass in der Konzilsaula ein lauter Jubel ausgebrochen sei. Wörtlich beschreibt er dies wie folgt: Das Konzil hatte sich als Denk- und Lernprozess erwiesen. Die überraschenden Abstimmungsergebnisse darf man auch nicht so deuten, das Konzil sei einem Rausch der Zustimmung oder der Neuerung verfallen. Schon in der Aula wurde hart gerungen. Die Diskussion von Mensch zu Mensch fand in den Kommissionen statt. Und dort wurde um jedes Wort gerungen, bis zur letzten Stunde. Einer der bekanntesten noch lebenden Zeitzeugen des Zweiten Vatikanischen Konzils ist sicherlich der Peritus, das heißt Konzilsberater, der damals noch sehr junge Theologieprofessor Josef Ratzinger. Im Rückblick hat er diese Konzilszeit wie folgt beschrieben: Es lag eine allgemeine Erwartung in der Luft. Das Christentum, das die westliche Welt gebaut und geformt hatte, schien immer mehr seine prägende Kraft zu verlieren. Diesen Verlust einerseits und die daraus erwachsende Aufgabe andererseits trafen sich im Begriff des Aggiornamento. Mit dieser Idee einer Verhäutigung der Botschaft Jesu in die jeweilige Zeit hinein verband Johannes der 23. die Erwartung auf ein neues Pfingsten. Er rief das Konzil ein, damit das Christentum wieder gestaltende Kraft für das Morgen werden könne. Daher hat er ihm bewusst keine Programme vorgelegt oder Vorgaben gemacht. Frühere Konzilien waren in der Regel mit einer konkreten Fragestellung einberufen worden, die sie klären sollten. Für das Zweite Vatikanum sollten nun aber nicht mehr Dogmen und Verurteilungen erarbeitet werden. Es sollte vielmehr ein Pastoralkonzil werden, dessen Beschlüsse auf die Vergegenwärtigung der Glaubenslehre zielten. 50 Jahre nach der Eröffnung des Konzils kommentiert Papst Benedikt XVI. Dann schließlich den heraufbeschworenen Geist des Konzils folgendermaßen: Die Konzilsväter konnten und wollten nicht eine andere Kirche schaffen. Dafür hatten sie weder Vollmacht noch Auftrag. Väter des Konzils mit Stimme und Entscheidungsrecht waren sie nur als Bischöfe, das heißt aufgrund des Sakraments und in der Kirche des Sakraments. Sie konnten und wollten deshalb nicht einen anderen Glauben oder eine neue Kirche schaffen, sondern nur beides tiefer verstehen und so wahrhaft erneuern. Ich wiederhole noch einmal abschließend den rückblickenden Kommentar des päpstlichen Zeitzeugen Papst Benedikt XVI. Die Konzilsväter konnten und wollten nicht eine andere Kirche schaffen. Dafür hatten sie weder Vollmacht noch Auftrag. Väter des Konzils mit Stimme und Entscheidungsrecht waren sie nur als Bischöfe, das heißt aufgrund des Sakraments und in der Kirche des Sakraments. Sie konnten und wollten deshalb nicht einen anderen Glauben oder eine neue Kirche schaffen, sondern nur beides tiefer verstehen und so wahrhaft erneuern.
Das Jahrhundertereignis, Zweites Vatikanisches Konzil, 1962 bis 1965. Das war heute das Thema von Dr. Margarete Eirich hier im Katechismus bei Radio Horeb. Der Katechismus der katholischen Kirche, der ausdrücklich auf päpstlichen Wunsch, auf Wunsch vom heiligen Johannes Paul II., einem der Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils, der Katechismus, der im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil verfasst wurde. So heißt es im Untertitel zur Apostolischen Konstitution Fidei Depositum von Johannes Paul II. Zur Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche im Jahr 1992. Diesen Vortrag von heute von Dr. Margarete Eirich können Sie nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Lassen wir die Sendung diesmal ausklingen, nicht mit Worten aus dem Katechismus der katholischen Kirche, sondern aus der Apostolischen Konstitution Fidei Depositum zur Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche. Dort schreibt der heilige Johannes Paul II.: Der Herr hat seiner Kirche die Aufgabe anvertraut, das Glaubensgut zu hüten. Und die Kirche erfüllt diese Aufgabe zu allen Zeiten. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte die Absicht und den Wunsch, die apostolische und pastorale Sendung der Kirche zu erhellen, die Wahrheit des Evangeliums aufleuchten zu lassen und so alle Menschen zum Suchen und Aufnehmen der Liebe Christi, die alle Erkenntnis übersteigt, hinzuführen. Als Hauptaufgabe hatte der heilige Papst Johannes der 23. dem Konzil aufgetragen, das kostbare Gut der christlichen Lehre besser zu hüten und auszulegen, um es den Christgläubigen und allen Menschen guten Willens zugänglicher zu machen. Daher sollte das Konzil nicht an erster Stelle die Irrtümer der Zeit verurteilen, sondern sich in Gelassenheit vor allem um eine klare Darlegung der Kraft und der Schönheit der Glaubenslehre bemühen. Johannes der 23. sagte: Erleuchtet vom Licht dieses Konzils wird die Kirche, wie wir vertrauen, an neuen geistlichen Reichtümern wachsen, die Kraft neuer Energien gewinnen und furchtlos in die Zukunft schauen. Unsere Pflicht besteht darin, uns bereitwillig und ohne Furcht dieser Aufgabe zu widmen, die unsere Zeit erfordert, um so den Weg fortzusetzen, den die Kirche seit 20 Jahrhunderten geht.